ARD.
Bei Catherine Duff war es irgendwann so, dass die Ärzte ihr gesagt haben, sie wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Die Medikamente schlagen nicht mehr an. Es ist eigentlich Zeit, sich von ihrer Familie zu verabschieden. Und sie hat dann diesen Einlauf bekommen und nach wenigen Stunden ging es ihr deutlich besser. Ja. Nach wenigen Stunden. Also es ist ihr selbst vorgekommen wie eine Wunderheilung.
Medizin von morgen. Ein Podcast mit Hirschhausen und Adig. Heute, wenn Keime uns gesund machen.
Ist das aufregend? Es gibt immer ein erstes Mal. Jetzt geht's los, unser gemeinsamer Podcast Hirschhausen und Adig zu Medizin von morgen. Katharina Adig, wer bist denn du?
Ich bin Wissenschaftsreporterin, Podcasterin und ich freue mich jetzt sehr, hier mit dir zu sitzen. Du musst dich aber auch noch vorstellen. Wo fängt man da an?
Ich heiße Eckart von Hirschhausen, ich habe Medizin studiert und Wissenschaftsjournalismus und freue mich total, mit dir zusammen zu gucken, was an der Medizin von morgen heute schon geforscht wird und vielleicht ganz bald unser Leben verbessert.
Und dieser Podcast ist ja nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern es gibt einen Anlass dafür. Es gibt eine neue Staffel der Serie Charité, die jetzt nicht in die Vergangenheit reist, sondern in die Zukunft. Genauer gesagt in das Jahr 2049.
Und zu der durfte ich eine Dokumentation machen. Die war aber nur 45 Minuten lang. Da mussten wir sehr, sehr kurz die Medizin von morgen besprechen. Und in unserem Podcast haben wir mehr Zeit, auch in die Tiefe zu gehen und auch ein bisschen persönlicher zu werden. Das ist das, worauf ich mich sehr freue.
Alle Folgen von Medizin von morgen gibt's natürlich in der ARD Audiothek. Ja, Medizin von morgen, das ist das große Thema der Serie Charité. Und wie sich die anhört, das hören wir jetzt.
Die Charité wäre nicht die Charité, wenn sie nicht immer wieder neue Wege gehen würde.
Die neue Leiterin des Instituts für Mikrobiologie der Charité, Dr. Maral Safadi.
Wir haben einen tödlichen Erreger in der Nordsee. Du musst sofort alle Strände sperren.
Es sind 39 Grad draußen und es werden bald noch mehr.
Die Hitze hält an und sie verwehren den Menschen seit 3 Tagen den Zugang zum Wasser.
Meine Pflicht ist es, den Menschen Sicherheit zu garantieren.
Ich brauche jetzt eine konkrete Aussage.
Ich leite die Mikrobiologie und ich treffe hier die Entscheidung.
Das war gerade ein kleiner Teaser aus dieser Serie, um mal so einen Geschmack zu bekommen für die Art, wie diese Serie erzählt ist. Das ist ja eine Fiction-Serie. Und wir greifen uns immer einzelne Themen heraus aus dieser Serie. Und heute wollen wir über das Mikrobiom reden.
Das war gestern noch die Medizin von morgen, aber heute schon. Der heiße Scheiß, kann man sagen, heißer Scheiß?
Man kann sagen, heißer Scheiß. Manche reden auch von Microbiomania, was so ein bisschen illustriert, dass das Thema gerade auch ein Riesenhype ist. Weil es ist so, dass sehr viele Krankheiten mittlerweile mit dem Mikrobiom in Verbindung gebracht werden. Also von Adipositas über Depressionen, Diabetes natürlich, aber auch zum Beispiel ADHS. Also das Spektrum ist groß und wird immer größer. Und damit verbunden sind natürlich auch sehr viele Heilsversprechen. Also wenn man nur ein richtiges Darmmikrobiom zum Beispiel hat, dann ist man auch vor diesen Krankheiten geschützt. Und dann gibt es natürlich auch viele Leute, die sich dranhängen und darin auch ein Geschäft sehen, um entsprechende Produkte zu verkaufen.
Ein Geschäft mit dem Geschäft.
So ist es.
Aber Mikrobiom ist ja nicht das, was hinten rauskommt, sondern was in uns passiert. Und ich glaube, es ist Zeit für alle mal zu wissen, wovon reden wir genau, wenn wir das Mikrobiom meinen?
Dafür haben wir eine Rubrik, die kleine Infospritze.
Die kleine Infospritze. Wir sind nicht allein. Auf uns und in uns tummelt sich eine Vielzahl kleinster Lebewesen. Stumme Mitbewohner wie Bakterien, Hefen, Viren und Pilze. Die größte Gruppe machen die Bakterien aus, davon haben wir sogar mehr als Körperzellen. Die Gesamtheit dieser Mitbewohner nennt sich Mikrobiom und das spielt eine große Rolle für unsere Gesundheit. Es schützt unsere Haut, hilft bei der Verdauung und steuert unser Immunsystem. Aber es gibt auch eine Kehrseite. Ein Ungleichgewicht im Mikrobiom kann zu Problemen führen. Ungefähr so, als ob ein paar ungebetene Gäste eine Party crashen. Komplett verstanden haben wir das Mikrobiom noch nicht. Aber klar ist, je vielfältiger es ist, desto gesünder sind wir.
Hat's wehgetan? Die Infospritze? Nein.
Überhaupt nicht.
Wir sind schlauer geworden.
Ich finde auch, und ich glaube auch, was vielen Leuten, mir war es vorher auch nicht so klar, nicht bekannt ist, es ist ja eine unfassbare Vielzahl von Mikroorganismen, die in uns lebt und auf uns. Also es ist deutlich mehr, als wir Körperzellen haben. Und es sind eben nicht nur die Darmbakterien, von denen viele schon gehört haben, sondern auch Pilze oder auch Viren. Also es gibt auch unterschiedliche Arten von Mitbewohnern.
Ja, also noch nie hat für mich dieses Weltmeisterschaftsmotto so viel Sinn gemacht wie beim Mikrobiom: die Welt zu Gast bei Freunden.
Ja.
Wir sind eigentlich Gastgeber.
Das finde ich auch, aber noch ein anderes schönes Bild, was ich jetzt öfter gehört habe in den Gesprächen vor der Podcast-Aufzeichnung. Man muss es sich vorstellen wie ein Wald.
Wieso?
Also, dass es eine Artengemeinschaft ist, die ein eigenes Ökosystem bildet und ein Ökosystem, das man so in seiner Komplexität auch noch nicht ganz verstanden hat. Was aber eben davon abhängt, dass wirklich auch eine gewisse Artenvielfalt da ist.
Ja, und das mit dem Wald finde ich auch eine tolle, ja, bildhafte Vorstellung, weil lange Zeit hat man ja auf den Darm im wahrsten Sinne herabgeschaut. Ja, man hat gesagt, es ist so eine Art bessere Kanalisation und da kommt irgendwie der Dreck raus. Aber das wäre ja so, als wenn man ein Spitzenrestaurant nach der Abfalltonne beurteilt, ob es seinen Job macht oder nicht. Aber das, was in uns passiert, ist ja so komplex und so magisch eigentlich, dass je mehr man über das Mikrobiom lernt, desto demütiger werde ich auch denke, boah, ey, wir leben von der Leistung von all diesen Bakterien und sagen eigentlich nie richtig Danke. Und ohne die wären wir im wahrsten Sinne am Arsch.
Und apropos demütig und magisch, ich weiß, dass du kürzlich bei einer Geburt anwesend warst.
Ja, für die Charité-Doku Hirschhausen Medizin von morgen. Und da durfte ich assistieren bei einer Geburt. Und da wurde mir auch klar, über welchen Zeitraum wir reden, weil ich weiß ja noch, wie Geburten vor 25 Jahren waren. Und da hat sich bis heute schon extrem viel getan. Und dann hast du eine Idee davon, aha, 2049 werden sich Dinge wahrscheinlich noch viel mehr beschleunigen in der Entwicklung als jetzt. Was sich total geändert hat, ist tatsächlich die Haltung den Bakterien gegenüber. Weil ich erinnere mich noch an Kinderintensivmedizin, die maßgeblich daraus bestand, die Kinder von den Müttern und Vätern fernzuhalten. Ja, da ging es darum, die in so einen Inkubator, in so einen Brutkasten zu tun. Und man hatte wahnsinnig Angst, die mit echten Menschen in Kontakt zu bringen. Die haben ja alle so wahnsinnig viel Bakterien auf sich. Und heute sieht man das genau gegenteilig. Wir machen dieses Känguruing, wir machen möglichst viel Körpernähe. Und wenn man Muttermilch analysiert, dann sind da sogar Stoffe drin, die speziell abgestimmt sind für die Bakterien, die für das Baby super sind. Mhm. Also man nimmt die Bakterien auf von der Brustwarze bei der normalen Geburt, auch durch die Scheide. Man transplantiert heute sogar Scheidensekret auf Kinder, die eine operative Geburt hatten. Das heißt, wir wissen heute, die Natur hat sich da viel mehr gedacht, als wir früher dachten.
Mhm. Ich finde es auch spannend, weil man ja weiß, dass das Mikrobiom von Person zu Person verschieden ist. Also es ist fast wie ein Fingerabdruck und es hängt einerseits damit zusammen, wie man sich ernährt und in welcher Umwelt man lebt, aber es ist auch genetisch vorgeprägt.
Städte haben ein anderes Mikrobiom als Landbevölkerung,
genau.
Männer als Frauen, oder?
Und es gibt eine Science-Slammerin, Lisa Budzinski, die sich damit sehr eingehend beschäftigt. Also sie spricht immer von einem Horoskop, wenn sie sich den persönlichen Mikrobiomabdruck eines Menschen anguckt, weil sie meint, das würde auch über die Zukunft deutlich mehr vorhersagen als ein Horoskop. Ja, ich habe auch da einen Ausschnitt mitgebracht.
Eure Darmbakterien sind immer ein 100%-Match für jeden einzigen von euch. Denn sie sind genauso einzigartig, wie ihr selber einzigartig seid. Das heißt, wenn es beim nächsten Mal beim Dating so richtig scheiße läuft, dann könnt ihr euch daran erinnern, dass ihr euer Perfect-Match immer schon dabei habt. Und es ist so ein Perfect-Match, es hat auch richtig Gefühle für euch, es fühlt mit euch mit, es ist richtig einfühlsam. Eure Darmbakterien sind mit euch zusammen krank, wenn es euch schlecht geht. Das hat man für verschiedene Krankheiten jetzt schon zeigen können. Das heißt, sie verändern sich mit. Und das macht Darmbakterien nicht nur zum Perfect Match für euch, sondern es macht Darmbakterien auch zum Perfect Match für personalisierte Medizin. Denn sie zeigen eure Individualität an und gleichzeitig, wie es euch so ungefähr geht.
Ich finde das immer wieder irre, wie schlecht es einem sofort geht, wenn das Mikrobiom und die Darmflora und Fauna nicht mehr funktioniert.
Ja.
Wenn du einmal Durchfall hast, kennt natürlich jeder als Montezumas Rache unterwegs, dann ist ja bei dir wie der Stecker gezogen. Da ist die Energie sowas von weg.
Ja.
Ja? Und das finde ich immer irre, wie so ein paar kleine Viren so ein komplexes Gebilde wie uns Menschen lahmlegen kann.
Ich merke auch, dass es meine Gemütslage beeinflusst, was ich esse. Also mir geht es zum Beispiel nach Kuchen immer schlechter als vor Kuchen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es was mit dem Darmbiom zu tun hat. Allerdings sind wir genau da in diesem spannenden Bereich von Spekulationen und Mutmaßungen.
Aber ganz im Ernst, du merkst natürlich, wenn du viel Zucker isst, wie sofort deine Bakterien irgendwie machen. Und das muss ja auch irgendwo raus.
Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass es sich auf die Stimmung legt. Das beobachte ich immer.
Naja, aber die neue Forschung zeigt ja, dass es wirklich diese Hirn-Darm-Achse gibt. Ja. In beide Richtungen. Zum Beispiel, dass es Darmhirn, die zweitgrößte Ansammlung von Nervenzellen außerhalb unseres zentralen Nervensystems, auch mit dann unserer Stimmung zusammenhängt. Da gibt es heute auch Studien, die zeigen, selbst Depressionen haben mit dem Mikrobiom zu tun. Katharina, was kannst du dir vorstellen? Wilder, zukunftsvisionärer Gedanke.
Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.
Ich finde es ja spannend, wenn man sich überlegt, was vielleicht irgendwann möglich ist, wenn man das alles etwas besser verstanden hat. Also wenn man zum Beispiel weiß, das Mikrobiom ist so individuell, heißt das dann zum Beispiel auch, dass man in Zukunft Therapieformen hat, die ganz speziell auf einen Patienten, eine Patientin zugeschnitten sind und die möglicherweise sogar auch über die Ernährung laufen, weil man weiß, welche Erreger man mit was anfüttern kann oder wie kann man das irgendwie beeinflussen mit der Ernährung, dann wird man in ein paar Jahren, vielleicht auch schon 2049, schon sehr viel weiter sein.
Das, was wir vorhin bei der Science-Slammerin gehört haben, die sagte ja das Zauberwort personalisierte Medizin. Und sowohl in der Fiction-Charité als auch in der Doku, da geht natürlich der Weg hin, dass wir viel, viel präzisere Instrumente haben. Also Beispiel Antibiotika. Ich hatte neulich Borrelien im Blut, ja. Und dann musste ich eben Doxycyclin nehmen, 20 Tage. Und das ist ja ein Antibiotikum, was ganz klassisch sozusagen Breitband funktioniert.
Macht
das
alles platt.
Und dann habe ich das genommen und dachte, werden wir in Zukunft auch Medikamente haben, die sich viel spezieller gegen einen Erreger wenden? Und vielleicht kann man ja auch mit Bakterien selbst andere Bakterien bekämpfen.
Ja, ich habe ja ein Recherchegespräch geführt mit Professor Diefenbach auch von der Charité, der zum Mikrobiom forscht und die Serienmacher beraten hat. Und der hat mir zum Beispiel auch gesagt, wir haben uns jetzt 150 Jahre vor allem so mit Krankheiten beschäftigt, die besonders in der Akutphase gefährlich sind. Und dass es jetzt aber eigentlich immer mehr in die Richtung geht, an chronische, entzündliche Erkrankungen ranzugehen und dass man Krankheit, also dass dieser Fokus auf Krankheit vielleicht auch mal überwunden werden könnte, dass man sich mehr darum kümmert, was brauchen wir eigentlich, um gesund zu bleiben und Gesundheit mehr als was Aktives zu begreifen, als die Abwesenheit irgendwelcher krankhaften Veränderungen. Das klang für mich schon auch so nach so einer Revolution in der Medizin. Das war sehr spannend, weil er mir dann auch erzählt hat, was davon jetzt eigentlich Fiction ist und was davon vielleicht sogar schon in Ansätzen Realität sein könnte. In der Serie kommt ein Patient ins Krankenhaus, der offensichtlich eine Infektion hat. Und sein Zustand verschlechtert sich zusehends. Irgendwann macht man den Erreger aus und stellt fest, es ist so ein Paleo-Erreger. Das heißt, der war wohl im Permafrost in Grönland tausende lang eingefroren und der war dann wieder aktiv. Die Ärztin schlägt eine sehr ungewöhnliche Behandlungsmethode vor. Also dieser Erreger macht ihm in der Blutbahn ganz offensichtlich große Probleme. Sie will jetzt aber mit diesem Bakterium in seinem Darm das Mikrobiom wieder aufbauen und dazu bringen, dass die richtige Immunantwort dagegen ausgebaut wird.
Ich habe versucht, dich zu erreichen.
Ich war offline.
Der Patient aus Hamburg-Eppendorf ist da.
Und?
Seine Entzündung breitet sich ungewöhnlich schnell aus.
Hast du einen Erreger gefunden?
Nein, wir können ihn nicht identifizieren. So einen Fall hatten wir noch nie.
Wenn wir das Paleobakterium richtig einsetzen, und zwar im Darm, nicht im Blut,
ja,
dann kontrolliert es das Wachstum der anderen Bakterien. Das Paleobakterium ist nicht das Gift, sondern das Heilmittel. Herr Poltron braucht mehr von diesem Bakterium.
Da draußen kämpft der Mann ums Überleben. Und du willst deinen Angehörigen Hoffnung machen, weil es in dein Forschungskonzept passt? Das ist Hybris, Maral. Wir beginnen jetzt mit den Phagen. Die sind tausendfach erprobt und sie sind nicht einfach so über Nacht ausgedacht.
Da prallen Welten aufeinander.
Also hier prallt dieser neue Therapieansatz auf eine bis dahin offenbar etablierte Phagentherapie. Also vielleicht nochmal zum Verständnis. Bakteriophagen, das sind ja Viren, die sich spezialisiert haben auf eine Bakterienart und die angreifen. Die injizieren dann ihr eigenes Erbgut. Das Bakterium reproduziert das die ganze Zeit, bis es platzt. Und diesen Mechanismus macht man sich eben zunutze. Also man setzt die Bakteriophagen jetzt gegen schädliche Bakterien ein. Ich habe dazu ja auch mit verschiedenen Fachleuten gesprochen. Man kann jetzt nicht sagen, dass diese Phagentherapie ein tausendfach erprobter Ansatz ist, der mittlerweile zur Routine geworden ist. Aber bis 2049 ist ja auch noch ein bisschen Zeit.
Ein Beispiel dafür, woran heute schon geforscht wird, weil man einfach merkt, Bakterienevolution ist immer viel schneller als alles, was wir an Medikamenten entwickeln können. Und deswegen ist diese Grundidee von der Phagentherapie, biologische Maßnahmen zu haben, sozusagen Feuer mit Feuer zu bekämpfen, ja, genial.
Ja, aber es ist eben alles andere als erprobt.
Die Drehbuchautoren haben sich ja beraten lassen von Expertinnen und Experten von der Charité. Wie nah ist denn diese Geschichte, dass man Bakterien sozusagen zielgenau auch zur Behandlung einsetzt, an der Wirklichkeit?
Ja, ich habe mit Professor Diefenbach darüber gesprochen. Er forscht ja an der Charité zum Mikrobiom und wie es auch unser Immunsystem steuert. Und der hat mir dazu auch was erzählt.
Das bewegt sich sehr stark, sage ich mal, schon weit über die Grenze dessen, was wir bisher belastbar sagen können. Ja, also, dass man eine Infektion durch einen Erreger im Prinzip heilen kann, der im Darm dann das Mikrobiom reorganisiert. Das ist ja, glaube ich, die Idee. Das ist so ein bisschen die Stein des Weisen Idee. Ich glaube, was wir belastbar wissen, ist, man redet ja viel, auch so in der Laienpresse geht es immer darum, dass das eine Bakterium schlimmer ist als das andere. Das ist, glaube ich, ist die moderne oder die ganz aktuelle Mikrobiomforschung rückt davon ja mehr und mehr ab. Ne? Die Sicht heute ist, dass das Mikrobiom quasi so eine Art Ökosystem ist und was man eben auch nur als Ökosystem verstehen kann.
Was in der Serie natürlich auch sehr genau beobachtet ist, Medizin ist immer der Kampf von, wir wollen Patienten nach der besten Evidenz, also nach dem Stand der Wissenschaft, am besten mit ganz aufwendigen Studien abgesichert behandeln. Und gleichzeitig lebt die Medizin immer davon, dass man auch mal Dinge ausprobiert. Und da gibt's legendäre Geschichten, wenn wir über das Mikrobiom sprechen, ist eine der berühmten Geschichten auch die Helicobacter-Besiedlung vom Magen, wo ein Australier diese Idee hatte, auch eine Magenentzündung, die man lange so als Stress und Managerkrankheit und so weiter deklariert hatte, könnte mit Bakterien zusammenhängen. Und weil ihm keiner glaubte, hat er einfach so eine Petrischale runtergeschluckt und gesagt, so, ich werde Patient Nummer eins sein, an dem ich beweise, in dem Moment, wo dieses Bakterium in meinen Magen kommt, fängt die Gastritis, die Magenschleimhautentzündung an. Und das hat ihn weltberühmt gemacht. Oder Herr Forstmann, der sich selbst einen Katheter geschoben hat. Ja, also die Medizin lebt immer von Leuten, die Grenzgänger oder Grenzgängerinnen sind. Und das ist in der Serie genauso, dass wir merken, probiere ich jetzt was aus, was eventuell Leben retten kann, aber eben auch daneben gehen kann.
Ja, ich fand eine Geschichte noch spannend. Ich weiß nicht, ob du schon mal was davon gehört hast. Es gibt so ein Bakterium, was wir alle in der Nase haben, Staphylococcus aureus.
Oh ja.
Und es macht offenbar sehr große Probleme, wenn Menschen auf die Intensivstation kommen. Da kann es zu sehr schweren Infektionen dann kommen.
MRSA heißt das dann in der Abkürzung, multiresistenter Staphylococcus aureus.
Ja.
Das ist eine sehr, sehr gefürchtete Krankenhausinfektion.
Und es gibt aber einen spannenden Ansatz, wie man diese Krankenhausinfektion möglicherweise vermeiden kann. Ich habe dazu mit Professor Andreas Peschel gesprochen an der Uni Tübingen. Er forscht dort am Exzellenzcluster Controlling Microbes to Fight Infections. Und er hat mir erzählt, dass sie schon relativ weit damit sind, indem sie ein anderes Bakterium einbringen, noch bevor Leute auf die Intensivstation kommen, diesen Staphylococcus zu vertreiben.
Da schon relativ weit und wollen im Laufe des Jahres sogar eine erste frühe klinische Studie machen, in der wir erstmal bei gesunden Freiwilligen testen, ob wir diese gutartigen Bakterien dauerhaft einbringen können, ob die da dauerhaft bleiben und auch, ob sie dort gegen diesen Staphylococcus aureus sich durchsetzen können. Das ist ein Bakterienstamm, der aus der gleichen Familie kommt, nennt man Staphylococcus luctonensis. Der bildet nämlich einen antimikrobielle Substanz, die diesen Staphylococcus aureus umbringt. Die haben wir Luctonin genannt. Wir sind jetzt dabei, das auch bald bei Menschen ausprobieren zu können. Das sind schon noch eine Menge Hürden, aber wir hoffen, dass wir im Laufe des Jahres dahin kommen können.
Wäre ja super, wenn man auch auf der Intensivstation nicht immer Angst haben muss, sich da noch viel kränker machen zu lassen durch die Krankenhauskeime. Hast du denn in deiner Recherche auch so eine Patientengeschichte erlebt, die dir nahegegangen ist?
Es gibt eine. Es ist eine Frau, die eine sehr schwere Darminfektion hatte, die zu einer sehr massiven Maßnahme gezwungen war.
Die Krankenakte. Geschichten, die das Leben schreibt.
Die US-Amerikanerin Catherine Duff ist so um das Jahr 2010 herum eines Abends von einem Essen nach Hause gefahren und hatte furchtbare Bauchschmerzen und Krämpfe. Und es ging ihr sehr schlecht und sie hat aber nicht das Essen nicht vertragen, sondern sie hatte eine sehr schwere Darmerkrankung. Ist dann auch ins Krankenhaus gekommen, ein Teil des Darms wurde entnommen und sie hat natürlich ganz viele Antibiotika bekommen. Und was dann passiert ist, ist genau das, was du eben schon geschildert hast. Neben den schädlichen Erregern wurden ganz viele gute Erreger, also alle anderen, auch platt gemacht. Und das ist immer eine hervorragende Situation für den Erreger, Clostridioides difficile. Ich glaube, die offizielle Abkürzung ist immer C. diff.
C. diff, genau.
Und dieses C. diff-Bakterium hat es wirklich in sich, weil das nutzt dann die Gelegenheit, wenn alle anderen platt dann liegen und verursacht ganz heftige Darmentzündungen.
Wie ging es weiter mit Frau Duff?
Immer wieder wurde sie medikamentös behandelt, dann auch gegen C. diff natürlich. Aber die Medikamente haben irgendwann nicht mehr angeschlagen, auch weil sich das um einen resistenten Stamm gehandelt hat. Und es ging ihr immer schlechter. Bei Catherine Duff war es irgendwann so, dass die Ärzte ihr gesagt haben, sie wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Die Medikamente schlagen nicht mehr an. Es ist eigentlich Zeit, sich von ihrer Familie zu verabschieden. Und in dem Moment war es aber so, dass sie und ihr Mann von einer Möglichkeit erfahren haben, ja, die ihr vielleicht das Leben retten könnte, die allerdings ja eine sehr ungewöhnliche Maßnahme ist, und zwar eine Stuhltransplantation.
Stuhltransplantation.
Man muss sich das so vorstellen, dass man von einem Spender, der eben gesunden Darm hat, Stuhl einführt, per Einlauf.
Stuhl, also im Sinne von Kacke.
Genau das. Das Einzige, wozu sich ein Arzt bereit erklärt hat, war zu sagen, ihr Mann ist gesund, könnte ein möglicher Spender sein. Und dann haben die beiden das in ihrer Verzweiflung ganz alleine zu Hause gemacht. Das heißt, der Mann hat sich so eine Einlage für die Toilette bestellt, hat dann seine Probe in einen Mixer gepackt, um das Ganze ein bisschen zu homogenisieren, flüssig zu machen. Sie hat dann diesen Einlauf bekommen und nach wenigen Stunden ging es ihr deutlich besser. Nach wenigen Stunden. Also es ist ihr selbst vorgekommen wie eine Wunderheilung. Sie hat danach, ich glaube, noch ein, zwei Behandlungen gebraucht. Und es geht ihr gut. Also sie lebt bis heute. Und was ich aber noch beeindruckender finde, sie hat irgendwann mitbekommen, dass die Zulassungsbehörde in den USA die Hürde für diese Behandlung für Patienten noch höher machen wollte. Und dann hat sie dort einen Vortrag gehalten, hat ihre Geschichte erzählt, hat eine Organisation gegründet, die den Zugang für Patienten erleichtern soll. Und heute muss man sagen, dass diese Form der Behandlung für diese Infektion auch als die vielversprechendste gilt.
Wahnsinn, ja.
Und trotzdem ist es aber bei uns immer noch nicht etabliert. Und wenn man jetzt so denkt an Medizin von morgen, ist das zumindest für viele dieser chronisch entzündlichen Darmerkrankungen was, worauf es hinauslaufen wird.
Ja, es gibt ja ganz viel Colitis ulcerosa oder auch Morbus Crohn, wo man auch weiß, unbehandelt führt das oft auch zu Entartungen, auch zu der Notwendigkeit, Darm zu entfernen.
Ja.
Und es ist auch mal wieder typisch, dass engagierte Patientinnen und Patienten die Medizin von morgen mitprägen. Mhm. Es ist nicht nur das Labor, was den genialen Einfall hat und in Nature und Science publiziert, sondern es sind oft Menschen auch in ihrer Verzweiflung, die nach einem Strohhalm greifen und sich Dinge trauen, die Medizin maßgeblich nach vorne bringen. Aber weißt du, wer die Idee schon noch viel, viel früher hatte? Die Chinesen. Zeit für eine Infospritze.
Die kleine Infospritze. Schon lange bevor man vom Mikrobiom im Darm wusste, wurde es bereits behandelt. In der traditionellen chinesischen Medizin gab es zum Beispiel schon im 4. Jahrhundert Vorläufer von Stuhltransplantationen. Im 16. Jahrhundert versprach die gelbe Drachensuppe Heilung bei bestimmten Beschwerden. Es handelte sich dabei um eine Flüssigkeit aus Fäkalien gesunder Menschen, die oral verabreicht wurde. Was genau man da im Darm eigentlich behandeln wollte, fand man aber erst viel später heraus. Im 19. Jahrhundert entdeckte man das Darmbiom, hielt diese Besiedlung mit Bakterien aber erstmal für eine Krankheit. Der russische Bakteriologe Eli Metschnikow war 1908 dann der Erste, der annahm, dass die lebenden Darmbewohner die Gesundheit und Lebensspanne des Menschen beeinflussen.
Wow, Katharina, ich nehme viel mit aus unserem Podcast und auch von dieser Infospritze ganz konkret. Also sollte ich jemals beim China-Restaurant eine gelbe Drachensuppe auf der Karte sehen?
Lieber nicht.
Nehme ich lieber Ente süß-sauer.
Ja.
Weiß in der vegetarischen Variante natürlich.
Wollte ich gerade sagen, ja. Es ist so, wie man keinen gelben Schnee essen soll, ja. Auch keine gelbe Drachensuppe. Aber ich finde es sehr interessant, wie früh man schon an diese Möglichkeiten gedacht hat. Und heute zum Beispiel gibt es ja auch so etwas wie Stuhlbanken. Schon mal davon gehört?
Das ist einfach eine Möglichkeit, dann die Varianten der Mikrobiome gezielter sich dann zusammenzustellen.
Genau. Und ich glaube, es gibt in Deutschland bislang keine richtige Stuhlbank. Aber zum Beispiel, also es gibt einige Unikliniken, die das im Rahmen von Studien machen, dass sie also Spender, die auch erstmal ein sehr aufwendiges Gesundheitsscreening bekommen, kriegen dann, glaube ich, auch 30 € oder so eine kleine Aufwandsentschädigung dafür. Und was ich aber auch interessant finde vor dem Hintergrund, man sieht ja, dass die Artenvielfalt im Darm ja sehr stark zurückgeht. Mhm. Und dass man mit diesen Stuhlbanken auch wie so eine Art Archiv schafft. Weil wir wissen ja noch gar nicht genau, was bei der Stuhltransplantation wirklich wirkt, oder? Ist es vielleicht nur diese gesunde Biodiversität, dieses gesunde Ökosystem, was man verpflanzt und was da gut anwächst sozusagen? Und wir verlieren ja heute schon Dinge, von denen wir gar nicht wissen, ob wir sie nicht übermorgen ganz gut gebrauchen können.
Total, das ist ja auch bei Pflanzenarten so. Ja, wenn man heute im Supermarkt guckt, gibt es da irgendwie 3 Äpfelsorten, davon aber Tonnen und über mit viel Diesel, LKW und Lastschiffen aus überall der Welt zusammengekarrt. Und wenn man da mal so im alten Land unterwegs ist, da gibt es halt noch Apfelsorten, die vielleicht viel besser an den Boden oder auch an klimatische Veränderungen angepasst sind. Und wenn wir nicht diesen Schatz bewahren, dann werden wir uns auch nach vorne raus nicht als gesunde Menschen auf einer gesunden Erde erleben. Also das finde ich irre, wie viel man an diesen kleinen Darmbakterien heute sieht, wie der Irrtum der Medizin sozusagen mit einzelnen Medikamenten sich über alles zu stellen, heute zerplatzt. Also die Medizin von morgen wird viel integrativer sein müssen auch. Und letzten Endes ist das ja auch viel günstiger. Also nicht zu warten, bis die Leute krank sind, sondern von Anfang an zu gucken, von der Geburt hatten wir erzählt, welche Bakterien siedeln sich da an? Wie kann ich durch, auch Ballaststoff ist halt auch so ein beklopptes Wort. Das klingt so nach, als würdest du da irgendwie, Ballast klingt mal so nach Gewichte an den Füßen, wenn jemand irgendwie versenkt werden muss.
Ja.
Aber das ist ja Futter für jemand, der mit uns mitwohnt, ja, dem wir auch gerne mal einen Gefallen tun. Und weil wir noch nicht genau wissen, was es ist, sollten wir eben auch ganz viele verschiedene Gemüse, die dann auch wieder verschiedene von diesen sekundären Pflanzenstoffen haben, auch gerade mal bittere Sachen, züchten wir gerne so lange, bis es fade schmeckt. Mhm. Und dabei weiß man heute, gerade diese bitteren Sachen sind oft sozusagen die Delikatesse für irgendeine bestimmte günstige Bakterienart. Und wir wollen ja auch Hoffnung verbreiten, Katharina.
Ja.
Hast du in deiner ganzen Recherche auch Lebensmittel gefunden, die wir heute essen sollten, damit wir morgen nicht krank werden? Also wenn ich vorm Supermarktregal stehe, dann lachen mich da sehr, sehr viele Joghurt zum Beispiel an, die alle irgendwie sagen, kauf mich, ich bin zwar 3-mal so teuer wie der andere Joghurt, aber ich habe Bakterium XY, muss ich den kaufen?
Das ist ja ein sehr schöner Fall für unsere Rubrik Bullshit Bingo.
Bullshit Bingo. Probiotika sind Superbooster für die Gesundheit.
Katharina, ich finde übrigens das Wort Bullshit-Bingo beim Thema Stuhltransplantation
ins
Supermarktregal sehr, sehr passend.
Ja.
Aber was macht dich so sicher, dass das echt nicht das Goldene vom Ei ist?
Es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis dafür. Dafür gibt es aber auch sehr viele Gründe, um die Wirkung anzuzweifeln. Und insgesamt ist es ja einfach auch sehr oft Geldschneiderei damit verbunden. Also wenn man sich die Studien, die so diese probiotische Wirkung illustrieren sollen, anguckt, sind sie auch oft zum Beispiel von Danone gesponsert, die auch damit, also die Produkte auf dem Markt haben, die eben probiotische Wirkung haben sollen.
Unser gemeinsamer wissenschaftsjournalistischer Kollege Ranga Yogeshwar hatte mal in einer alten Quark-Sendung, werde ich nie vergessen, so einen großen Reisberg aufgetürmt. Ja. Und sagte, guck mal, das ist die Menge an Darmbakterien, die wir haben. Und dann hat er so 3 Reiskörner oben dazu getan und sagte, das ist ungefähr die Menge, die wir jetzt mit so einem Joghurt aufnehmen. Wer kann ernsthaft glauben, dass sich dieser Riesenberg dadurch erschüttern lässt, dass jetzt gerade 3 neue Körner dazugekommen sind?
Ich glaube, nicht mal das Superbakterium aus der Charité-Serie würde es in dieser Anzahl schaffen. Also es gibt ja auch verschiedene Bakterien, die man irgendwie zusetzen kann. Aber bei manchen weiß man noch nicht mal, ob die es überhaupt überleben, den Weg durch den Magen.
Ja, das ist ja sauer. Ja. Und deswegen ist es auch wieder so total mechanistisch gedacht und auch letzten Endes kapitalistisch. Du kannst essen, was du willst, du kannst dich so ungesund verhalten. Und wenn du dann dieses Produkt kaufst, dann ist alles wieder, das ist ja wie moderner Ablasshandel. Man braucht doch nicht ein Produkt, sondern man braucht viele.
Probiotisch wäre zum Beispiel auch ein ganz normaler Joghurt nach diesen Maßstäben. Und mit dem Begriff probiotisch darf man heute auch gar nicht mehr werben. Ist verboten. Es ist ja immer alles eine Risiko-Nutzen-Abwägung. Und bei einem Joghurt hat man einfach ein sehr geringes Risiko, Geld für Schmuh auszugeben. Und gleichzeitig ist der mögliche positive Effekt unbestritten. Aber man muss das wirklich mit aller Vorsicht sagen. Und ich habe mit Herrn Professor Fricke gesprochen, der sich auch mit dem Mikrobiom auskennt und eher aus der biologischen Richtung drauf blickt. Und ich habe ihn gefragt, ob er diese ganzen Probiotika eigentlich auch für Schmuh hält.
Ich bin eigentlich auch ein Kritiker der Probiotika. Aber ich denke, das bewegt sich gerade ein bisschen, weil jetzt die fermentierten Lebensmittel relevanter werden oder mehr diskutiert werden. Und das macht in meinen Augen viel mehr Sinn, weil fermentierte Lebensmittel weltweit kulturunabhängig eigentlich ein Bestandteil der Ernährung sind und viel mehr sind als Probiotika, als einzelne Stämme, die wir dann in unseren Joghurt als LC1 stecken oder als Pillen aufnehmen, sondern ja auch wieder Mikrobiome, also ganze Gemeinschaften darstellen.
Ursprünglich ist ja dieses Fermentieren auch ein Weg, Dinge haltbar zu machen. Das heißt, es wurde nicht per se aus Gesundheitsvorteilen entwickelt, sondern damit man im Winter was Haltbares hat, wenn es nichts zu ernten gibt.
Ja.
Aber diese Mischung von Enzymen, von Bakterien, von was auch immer da alles mit in der Soße ist, das ist ja offenbar wirklich total gesund.
Ist auch ein Trend. Fermentieren, selber fermentieren ist auch ein Trend.
Hast du schon gemacht?
Nee, ich sollte das wirklich nicht tun. Dafür muss man sehr genau vorgehen nach Anleitung.
Ich habe neulich selbstgemachtes Kimchi geschenkt bekommen.
Ja.
Jetzt nach unserem Podcast weiß ich ja, ich kann mir gar nichts Besseres antun als fermentierte Lebensmittel.
Da ist es natürlich auch schwer, klinische Studien zu machen oder das kausal zurückzuführen. Aber da ist es auch wieder so, Risiko, klein, fast nicht da, möglicher Nutzen. Ja, relativ groß und es schmeckt ja auch.
Katharina, was war dein Aha-Erlebnis heute zum Thema Mikrobiom?
Dass es schon diese ersten Hinweise darauf gibt, wie man doch so durch Manipulation tatsächlich die Gesundheit beeinflussen kann, aber eben mit aller Demut, dass man noch nicht genau weiß, wie es funktioniert. Und was ich so am Rande noch mitbekommen habe, ist, dass das Mikrobiom offenbar auch bei Therapien anderer Krankheiten eine mittelbare Rolle spielt, die sehr spannend ist. Also zum Beispiel bestimmte Krebstherapien wirken je nach Mikrobiomzusammensetzung mal besser und mal schlechter.
Ja, wir haben ja noch eine Menge spannender Themen. Ich nehme aus dieser heutigen Folge mit, dass ich in meinem Organspendeausweis nochmal was ergänze.
Nämlich? Dass du keine Drachensuppe essen möchtest, wenn du
Stuhltransplantation. Ich bin auch bereit, nicht nur Herzen, Nieren und meine Hornhals mit der Welt zu teilen,
aber
wenn ich es nicht mehr brauche.
Da gibt es kein Feld, was man nochmal selber
aus. Nein, man kann Dinge ausschließen, aber ich bin ein Ganzkörper-Organspender, ein großer Fan davon.
Gut, du hast es jetzt hier offiziell gesagt.
Und ich habe es jetzt auch aktenkundig in der ARD-Audiothek, wo ja auch unsere Folge über Langlebigkeit zu hören ist, denn die Gesundheit und die Langlebigkeit hat viel mit der Darmgesundheit zu tun. Wir haben ein paar Lifehacks verraten, aber noch mehr gibt's in der Folge Langlebigkeit.
Darin besprechen wir unter anderem, ob wir unsere Chromosomen so verändern können, dass wir theoretisch ewig leben könnten. Ich freue mich drauf.
Und ich erst. Ich bin ja ein großer Fan des Intervallfastens und ich muss meinem Körper manchmal sagen, was gibt's heute zum Abendbrot? Bauchfett. Da muss er sich so ein bisschen dran gewöhnen. Aber es gibt natürlich immer einen guten Grund, was zu essen, nämlich für unsere lieben Freunde, unsere alten Freunde, unsere Bakterien, die mit uns schon so viele Jahre und Jahrtausende Evolution hinter sich haben, die essen ja immer gerne bunt. Möglichst 30 verschiedene Gemüsearten in der Woche. Und das heißt, nicht jeden Tag Pommes. Das weiß ich, weil ich ein großer Fan bin von den Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk. Nämlich die machen ja die Ernährungsdocs. Und da will ich mal kurz darauf hinweisen, die haben auch einen tollen Podcast. Die Ernährungsdocs, und den findet man wo? Natürlich
in der ARD-Audiothek. Wo denn sonst?
Das war Medizin von Morgen. Ein Podcast mit Hirschhausen und Adig. Eine Gemeinschaftsproduktion des Mitteldeutschen Rundfunks und des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Moderation Katharina Adig und Eckhard von Hirschhausen. Redaktion Katharina Adig, Jennifer Timm, Katja Schmidt, Peggy Grunwald, Christina Henz, Jörg Simon und Carsten Möbius. Produktion Jürgen Hirschberger, Julian Engels und Nikolaus Löwe. Sounddesign Isabel Breiwisch, Michael Thaler und Markus Küssner. Sprecherin Marit Heske. Alle Folgen dieses Podcasts finden Sie in der ARD Audiothek.